Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, ganz besonderen Folge der Erfolgsfans. Und zwar bin ich, der Ruben, heute zu Gast in München bei der Schickeria. Und der Nico, der ist leider heute zu Hause. Und ich habe natürlich einen Gast dabei, und zwar den Simon. Simon, stell dich doch bitte einfach mal kurz selber vor.
Servus, ich bin der Simon. Ich bin 31 Jahre alt. Bin eigentlich gerade mit dem Studium fertig und ja, bin ein Mitglied der Schickeria München.
Okay, ist ja erstmal schon mal sehr nett, dass ihr uns quasi die Ehre gewährt, dass wir hier bei euch reinkommen können und dass du dich hier für ein Interview zur Verfügung stellst. Als allererstes würde ich mal fragen, weil das sehr viele Hörer interessiert, was ist ein Ultra eigentlich für dich persönlich? Du bist ja Ultra, oder die Schickeria ist ja eine Ultra-Gruppierung, und mit dem Begriff alleine können viele schon mal gar nichts anfangen.
Ja, es ist auch... Ultra ist ein Phänomen, was man jetzt auch eigentlich nicht so leicht definieren kann, weil da irgendwo jeder für sich selber so das definiert. Ich sage immer, es gibt so bestimmte Rahmen, in denen sich das bewegt, aber also was man zum Beispiel sagen kann, ist halt, dass es bei Ultras darum geht, dass man die Anfeuerung oder das...
So den Support meinst du, oder wie im Stadion?
Ja, Support ist jetzt eher ein Begriff, der jetzt auch von, also ich würde jetzt eher Tifo sagen wir es mal so.
Okay.
Ohne, dass ich jetzt was dagegen habe, wenn wer jetzt Support sagt, aber das ist halt so ein bisschen so dieses diese britische Vorstellung davon. Und Ultras ist ja ein Phänomen, was aus Italien kommt. Mhm. Und die Schickeria ist schon eine Gruppe, die sich sehr am italienischen Vorbild orientiert. Und um jetzt wieder den Bogen zurückzuspannen, also das ist quasi das organisierte Auftreten einer Kurve ist schon ein wichtiger Aspekt, wenn man Ultras beschreibt. Also sprich, die Ultras bringen Trommeln mit, damit die Gesänge in einem bestimmten Takt sind. Die Ultras bringen ein Megafon mit, damit die Gesänge vom Vorsänger angestimmt werden können. Die Ultras haben Fahnen dabei, die Ultras haben Spruchbänder dabei, die Ultras organisieren Choreografien. Das ist... So kann man Ultras beschreiben, also da quasi das organisierte Auftreten der Kurve.
Und das ist für dich auch so der Hauptpunkt, wie du dich als Ultra siehst?
Es ist ja ein wichtiger Punkt, ja.
Okay.
Dann ist Ultras auch mit einem bestimmten Selbstverständnis und einem bestimmten Werteverständnis verbunden. Also das geht dann so, also manche hören das nicht gerne, so mit so Jugendkultur... Weil sie sagen, also so gerade in Italien ist es ja auch so, dass die Jugendkultur der Jugend entwachsen ist und die Leute einfach, das ist dann, da geht einem dann das Herz auf, wenn man sieht, wie sich da in den Gruppen wirklich alte Leute noch mit Leidenschaft für den Verein begeistern und an Dingen wie Choreografien.
Also das Alter sich engagieren. Ist schon mal völlig wurscht eigentlich, wie alt du als Fan bist.
Also man
als
muss Ultra. Schon, es ist eigentlich wurscht, das ist eigentlich. Man schaut da mit Respekt irgendwo nach Italien, wo halt diese Gruppen wirklich einfach so dann diese Struktur haben, dass da halt noch die ganzen alten Leute dabei sind. In Deutschland ist das leider, es ist ja nicht die Schuld der Jugend, aber es ist schon noch ein Jugendphänomen, was vielleicht auch einfach damit zusammenhängt, dass diese Idee von Ultras noch nicht so lange rübergeschwappt ist nach Deutschland. So.
Ist das in Italien immer noch so präsent? Oder, weil ich persönlich habe jetzt das Gefühl, dass in Italien der Fußball und auch diese Ultrakultur gerade so ein bisschen am Abebben ist. Da gab es ja auch so die Riesenprobleme, einer ist erschossen worden auf dem Parkplatz oder so auch irgendwie. Oder ist es immer noch in Italien das große Ding? Oder das die Heimat?
Also ich würde sagen, es ist noch das große Ding. Und man merkt, da wo es nicht mehr präsent ist, da wo es zerstört worden ist, da ist eigentlich der Fußball seelenlos geworden. Also und diese Geschichten, auf die du anspielst, das geht ja dann mit Gesetzesänderungen einher, mit der Tessera, also eine Art Fankarte, die quasi verhindern soll, dass Leute Karten bekommen, die irgendwann in ihrem Leben schon mal auffällig geworden sind und die eben halt den gläsernen Fan will. Das hat schon viel von der Ultras-Kultur zerstört. Manche sagen, sie ist tot, aber es gibt immer wieder Lebenszeichen und ein Aufbäumen. Also es wäre wahrscheinlich ein sendungsfüllendes Thema an sich, jetzt über Ultras in Italien zu reden.
Okay, dann noch eine ganz kurze Frage dazu. Welche sollte man sich anschauen? Welche Ultragruppen in Italien, wenn einen das wirklich interessiert? Gibt es da irgendwie eine, da sagst du, boah, die sind so cool, das ist quasi ein Vorbild für euch? Oder einfach generell in Italien?
Das ist jetzt schwer zu sagen. Also es gibt eigentlich bei jedem italienischen Verein, also so Ultras, das ist eigentlich so die Art und Weise, wie in Italien die Kurven organisiert sind. Mhm. Es gibt dann natürlich jetzt große Unterschiede. Also es gibt die großen Kurven von den großen Vereinen, mhm. Juve, Milan. Da ist es was ganz anderes, wie wenn man jetzt bei einem niederklassigen Verein steht, also so ein Spiel anschaut. Also ich kann dir jetzt da nicht ein, zwei Vereine sagen.
Da gibt's nicht so die Traum. Gruppierung gerade so, wo man sagt, das sind die Besten. Aber nee, muss ja auch nicht sein. Wie politisch seid ihr oder wie politisch sind Ultras in Deutschland? Also ich habe jetzt persönlich das Gefühl, also gut, sag's einfach selber, bevor ich da...
Also Ultras ist an sich schon eine politische Geschichte, weil die Entstehung von Ultras in Italien rührt daher, dass quasi die Leute von den Demonstrationen ins Stadion gegangen sind. Also das war so ein, in Italien gab es in den 60er Jahren ja eine große Demonstrationskultur und viele gesellschaftliche Konflikte. Und die Leute, die auf den Demonstrationen waren, sind in die Stadien gegangen, vielleicht auch ein bisschen als Rückzugsraum, kann man vielleicht sagen, so. Und haben eben die Elemente von den Demonstrationen, also die Megafone, die Chöre, die Trommeln, die Spruchbänder, mit in die Stadien gebracht, um da die Mannschaft anzufeuern. Also der Ursprung von Ultras liegt schon in einer linken Protestbewegung.
Na, wenn man sich das so anschaut, meistens geht es ja auch heute noch so musikalisch auch in die Richtung, oder? Also viele Ultra-Leute hören Punk, zumindest kommt es mir so vor und so. Und das ist ja auch eher so... links verordnet, oder?
Ja, also meinst du, es gab, naja, es gab schon in Italien auch dann, also einen Umschwung und im Moment ist es wohl eher so, also es sind viele alte Gruppen, die wirklich ganz lange existiert haben, die sind, haben sich jetzt so in den letzten 5-10 Jahren so aufgelöst, also wirklich Gruppen mit 30-40 Jahren Geschichte, weil es ist da so ein gewisser Rechtsruck schon zu beobachten. Und es gibt natürlich schon auch die Gruppen, die halt extrem rechts sind. Wobei man schon auch immer sagen muss, also so, man kann das jetzt auch nicht eins zu eins sich anschauen mit dem deutschen Verständnis von jetzt Politik und links, rechts und das eins zu eins zu übertragen. Also das ist auch wieder ein Thema für sich und naja, also nicht so einfach darzustellen. Aber es ist halt ein Rechtsruck zu beobachten, was auch damit zusammenhängt, dass da gesamtgesellschaftlich einfach ein Rechtsruck irgendwo so da ist. Und um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, bei den deutschen Gruppen gibt es einen Teil der Szene, die quasi also sich schon auch in die linke Richtung dann quasi entwickelt haben oder ich sage immer deren also unsere eigene Politik die wir als Gruppe vertreten, das ist die Antwort auf die Probleme, mit denen wir halt im Stadion konfrontiert werden. Also wir gehen jetzt nicht ins Stadion und sagen, wir definieren uns jetzt als links und tun jetzt das Programm von irgendeiner Partei irgendwie so da runterspulen, sondern wir gehen halt ins Stadion und sagen, okay, wir nehmen da Diskriminierung wahr, wir nehmen Probleme mit Nazis wahr, wir sind mit Phänomenen von Kommerzialisierung, sehen wir uns ausgesetzt und finden zu diesen Dingen halt Positionen als Leute, die im Stadion sind, als Leute, die halt da davon betroffen sind. Mhm. Und diese Positionen, die wir da haben, die sind links.
Okay.
Also wir sind jetzt nicht Linke, die zum Fußball gehen, so, sondern wir haben aufgrund von unserer... Wir reagieren auf das, was da lebt. Und natürlich schlägt da bei vielen Leuten auch das Herz so links, so sage ich mal. Aber es ist jetzt nicht so, dass da jemand hingegangen ist und gesagt hat, wir tragen da als Linke Politik rein, sondern wir reagieren da auf Probleme, die in dem Kosmos Fußball dann stattfinden. Weil es ist ja auch, es wird halt oft auch... das Bild von diesem Brennglas irgendwie halt vom Fußball, also den, oder den Fankurven als, als Brennglas von gesellschaftlichen Entwicklungen, weil eben Entwicklungen wie jetzt latenter Rassismus oder ähnliches, was man halt in der Gesellschaft vorhanden sind, halt auch den Einzug oder im Stadion dann eben sichtbar werden mit irgendwelchen rassistischen Gesängen oder Verunglimpfungen.
Aber so nehmt ihr da so richtig große Probleme jetzt gerade beim FC Bayern wahr? Weil momentan ist das ja auch ziemlich in den Medien das Thema, weil, keine Ahnung, Ultras Aachen oder wo das war oder bei Duisburg, es gibt ja auch dann richtige Probleme in der Kurve oder auch bei 1860, glaube ich.
Ja.
Ist das beim FC Bayern auch ein Problem oder ist das eher kein Thema?
Also eigentlich, naja, was heißt, es ist nie kein Thema, aber es ist jetzt irgendwie...
Kein größeres
Thema. Auf keinen Fall ist es ein Thema in dem Umfang, wie jetzt in Aachen oder in Braunschweig.
Okay.
Es ist was zum Teil, was wir uns zum Teil aber auch auf die Fahne schreiben können. Mhm. Also es gab schon, ich sag jetzt mal, Tendenzen. Es gab jetzt nicht die Riesenprobleme in München, so, aber es gab schon jetzt Tendenzen oder uncoole Sachen vor 10, 15, 20 Jahren. So. Und weswegen wir uns auch damals dann ganz klar positioniert haben. Und ich denke, es ist ein Ergebnis dieser Positionierung und jetzt auch von einer langen Arbeit in der Richtung und Engagement in der Richtung ist eben, dass wir jetzt eigentlich eine Kurve sind, wo es da relativ wenig Probleme gibt.
Okay. Ja, jetzt haben wir ja so ganz generell über das Thema Ultra ein bisschen geredet. Magst du vielleicht eure Gruppe mal an sich kurz vorstellen, weil die ist ja sehr bekannt und gibt es ja mittlerweile auch schon seit über 10 Jahren. Kannst du da ein bisschen was zu eurer Geschichte sagen?
Also die Schickeria wurde 2002 gegründet und war damals ein Zusammenschluss von so verschiedenen kleineren ultraorientierten Fanclubs oder auch kleineren Ultrasgruppen. Und dieses Phänomen, als einer der Vorreiter ist Munich Maniac 96 zu nennen. Und die Mitglieder von den Munich Maniacs sind in der Zeit, also so Mitte, Ende der 90er, eben viel in Italien gewesen und haben da die Folklore, also dieses äußere Erscheinungsbild von Ultras sehr wahrgenommen. Also die Choreografien, die koordinierten Gesänge, die Gruppen mit der langen Geschichte, die da stehen, mit den großen Fahnen, also mit den großen Bannern, den großen Heimzaunfahnen, mit Schwenkfahnen und Fahnen. Und wurden da von infiziert. Also sie waren davon dann fasziniert. Und das hat eine Weile gedauert, bis wir da bestimmte Elemente auch jetzt in München quasi rübergeholt haben. So.
Also ihr seid quasi im Olympiastadion gestartet.
Und wir sind im Olympiastadion gestartet. Ja. Das Ganze hat dann noch vor der Schickeria angefangen, dass eben MM versucht hat, da Elemente mit nach München zu bringen. Also MM, Munich Maniacs. Und dann irgendwann auch mit älteren Fans, die da schon standen, noch ein bisschen angeeckt ist. Und das war eigentlich so ein bisschen der Startschuss. Das war so in der Saison 2000, 2001, dass die Leute gesagt haben, okay, wir gehen von diesem traditionellen Standort der Bayern-Fans, der immer unter der Anzeigentafel war, im alten Olympiastadion, gehen wir nach unten in den Block. Einmal, um Raum zu haben, um uns zu entfalten und dann aber auch, um da quasi unser Ding so aufbauen zu können. Also das war ein wichtiger Schritt für die weitere Entwicklung und war natürlich dann auch schon an dem Vorbild Italien orientiert, wo eben die Gesänge von den Vorsängern von unten angestimmt werden.
Also sowas, vor 2002 gab es sowas wie einen Vorsänger, der unten steht und Rücken zum Spielfeld und alle einstimmt, im Olympiastadion gar nicht. Das habt quasi ihr dann so mitgebracht. Oder die Munich Maniacs dann da.
Also es gab es halt dann, als wir da runtergegangen sind, genau. So um 2000, also so, ich glaube, das war ungefähr der Jahreswechsel, 2000, 2001. Und also ab dem Zeitpunkt gab es das. Es gab es schon vereinzelt früher bei jetzt Spielen, bei jetzt Derbys, wo der Block so voll war und dann so die aktive Fanszene noch Choreos auch gemacht hat. Also ich würde jetzt sagen, es gab schon noch von älteren Fanclubs so ab und zu mal so ein bisschen Bestrebungen in die Richtung. Aber Munich Maniacs und Co. waren diejenigen, die das dann konsequent angegangen sind. und dann auch irgendwann halt an Grenzen gestoßen sind, was jetzt die Organisation angeht oder auch eben diese Struktur mit verschiedenen kleinen Fanclubs drumherum, so dann, die dann mit uns runtergegangen sind und mit Munich Maniacs dieses Ding in diesem damaligen T-Block aufgezogen haben. Und deswegen wurde dann eben gesagt, wir brauchen jetzt eine Gruppe für alle, die Schickeria, die dann gegründet worden ist. Eben halt und dann in der Saison, also zu Beginn der Saison 2002, 2003 ihren ersten Auftritt hatte, die ersten Busfahrten.
Ja, cool. Wer ist auf den Namen eigentlich gekommen? Weil ich finde oder ich glaube, dass der auch viel damit zu tun hat, dass eure Gruppe irgendwie so berühmt geworden ist. Der ist so einprägsam und so eine gewisse Selbstironie und ist halt irgendwie anders als, was weiß ich.
Ja, er hat einfach eine
Der Name ist einfach geil, den kennt einfach jeder.
Er hat einfach einen lokalen Bezug so mit der Spider-Murphy-Gang oder auch mit der Schickeria selber so. Er ist sehr, sehr ironisch, weil wir eben genau das eigentlich nicht sind. So. Ja. Und er ist halt was anderes als jetzt so eine 0815-Name. Ja. Also das war schon ein großer Wurf damals. Ja.
Absolut, echter Glücksgriff. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Mitglieder kann man das überhaupt sagen? Wie viel seid ihr in eurer Gruppe?
Also derzeit sind wir so 130 Leute, weil wir auch quasi von diesem Kurs, den wir damals hatten, so ist eine offene Gruppe, die halt schnell wachsen wollte, inzwischen weg sind. Also zwischenzeitlich hatte die Schickeria auch mal 700 Mitglieder.
Haben die dann alle was gemacht oder war das eher so, ich gehöre zur Schickeria, ich bin
cool? Ja, bei 700 Leuten ist das natürlich so. Aber ich sag mal, wenn man das auf das große Vorbild Italien schaut, da sind eigentlich die Gruppen alle so organisiert oder waren so organisiert zu den goldenen Zeiten, sage ich jetzt mal, dass es wirklich einen kleinen harten Kern gab, der so die Organisation irgendwie vollzogen hat und halt dann ganz viele Leute, die halt dann drumherum sind und eben auch von dieser Identität, Teil dieser Identität auch sind, so. Aber das, ja, also da gibt es Gruppen mit fünfstelligen Mitgliederzahlen. Und natürlich gibt es dann nur einen harten Kern, der viel kleiner ist.
Ja, das ist krass, weil von außen hätte ich gedacht, ihr seid locker 1000. So wenn du so die mediale Präsenz, die ihr immer habt, irgendwie mitkriegst, dann denkt man nicht, dass ihr 130 Leute nur seid. Das ist schon, ihr habt da so eine Präsenz irgendwie. Schickeria steht einfach für Münchner Ultras. So gerade in den Medien.
Dass es
nur 130 sind, wundert mich echt. Oder gut, 130 im harten Kern.
Also 130 ist jetzt die Gruppe, weil wir jetzt halt eben eine geschlossene Gruppe sind und sich die Leute da alle kennen und dann an den Treffen teilnehmen, die wir dann haben und halt auch bei den Spielen halt präsent ist. So. Also das sind alles dann so Faktoren, die zur Mitgliedschaft dazugehören. Und man kommt da auch.
Mitgliedskarte oder wie ist das? Man ist einfach, man weiß jetzt, man ist Mitglied bei euch.
Nein, man hat schon eine Mitgliedskarte. Ach so, okay. Das ist auch cool. Traditionell italienisch sozusagen.
Ah, okay, ja, super.
Also man hat eine Mitgliedskarte, aber es ist trotzdem so, man kommt halt da rein.
Also du kennst jeden von den Leuten?
Ich kenne jeden.
Ist das eigentlich schon klar.
Also man kommt rein, indem man sich engagiert, indem man präsent ist, indem man den Anschluss sucht. Und es gibt auch bei uns das Herz schlägt rot. Das ist ein Projekt von den anderen Gruppen, die es in der Kurve noch so gibt und uns zusammen. Und wir das soll so für neue Leute, für junge Leute, für Leute, die quasi diese Thematik, so die Südkurve für sich so entdecken, soll das sowas wie so eine erste Anlaufstelle sein, aber auch so eine Art, sich zu organisieren, an den Gruppen ran, sage ich mal, wenn jetzt auch Leute sagen, so das in der Gruppe selber, das ist mir ein bisschen too much, so, dann ist das halt auch eine Möglichkeit, einen organisatorischen Anschluss zu haben, also das Herz schlägt rot.
Und wo auch kann man sich da informieren? Einfach googeln oder?
Es gibt eine Seite südkurve-münchen.org.
Okay, da drauf schauen, wenn man sich dafür interessiert.
Da stehen alle Informationen dann auch über das Herz schlägt rot und das ist dann eben schon so die Größenordnung.
Also wenn ich jetzt ein junger Fan bin und ich finde das, was ihr macht und alles toll, dann gehe ich erstmal da drauf und engagiere mich.
Da gibt es auch Fotos, da gibt es immer die Erklärungen der Gruppen zu irgendwelchen Themen, da gibt es zum Teil die Videos, die wir publizieren und eben die Infos, wie man zu Das Herz schlägt rot kommt, um halt dann entweder erste Schritte in die Szene zu machen, die Gruppen kennenzulernen, sich da zu engagieren und vielleicht dann in eine der Gruppen zu kommen oder einfach nur halt einen organisatorischen Anschluss zu haben, so und Schickeria Light quasi so oder halt Ultras Light, sind ja jetzt auch die anderen Gruppen dabei.
Ja. Also quasi, man stellt keinen Mitgliedsantrag, sondern ihr kommt dann irgendwann auf die Leute zu und sagt, hey, du hast dich so engagiert, du bist so, passt einfach da rein und dann wird man halt irgendwann Mitglied bei euch.
Genau.
So ungefähr. Okay. Ja, das macht ja eigentlich auch Sinn, wenn ihr so eine geschlossene Gruppe jetzt seid, dann kann man es eigentlich fast gar nicht anders machen. So auch. Ansonsten, ich überlege gerade, mit was wir jetzt weitermachen. Wenn man sich weiter über euch informieren will, ist ja auch das Südkurvenblattl wahrscheinlich so die erste Anlaufstelle, euer Newsletter, oder?
Ja. Weil
es gibt ja viele, die so.
Also das Südkurvenblattl, das ist sogar älter als die Schickeria. Mhm. Das haben wir damals mit diesem T-Block-Projekt gestartet. Also erst die Munich Maniacs haben das quasi dann erst rausgegeben. Und das ist was inzwischen, also eigentlich jede Gruppe so in Deutschland hat so einen Kurvenflyer. Wir haben damit, also Zwickau hat sowas auch relativ früh gehabt und wir waren somit die Ersten.
Okay.
Und also das hat wirklich auch Geschichte, ist älter als die Schickeria. Und war am Anfang eben halt einfach nur ein Kopierer fabriziertes Heft, wo irgendwie über die letzten Spiele ein paar Berichte drin waren, wo Infos zu Zugzeiten drin standen und man mal ein paar Worte an die Leute gerichtet hat. Und das hat sich wirklich auch sehr entwickelt. Also es gab dann irgendwann mal den Zeitpunkt, wo der Verein, also auch schon relativ früh, wo der Verein gesagt hat, oder die Vereinsführung, die Offiziellen, wir verbieten das Verteilen von diesem Südkurvenblatt. Okay. Und da wurde dann aus der Not der Stunde raus die Idee geboren, das als E-Mail-Newsletter quasi zu aufzubauen. Und diesen E-Mail-Newsletter, den kann man auch auf dieser südkurvemünchen.org-Seite abonnieren. Da sind mittlerweile so viel Leute angemeldet, so viel Flyer können wir gar nicht verteilen. Also es war dann eher ein Eigentor, also man hat eigentlich die Bekanntheit gesteigert. Wir haben diese Aktionsform, so das heißt E-Mail-Newsletter zu machen, so dann quasi.
Ich glaube, es hatte echt ein paar tausend Leute, die den abonniert haben, ja auch Leute vom FC Bayern und so. Also ist es dann.
Es geht eher in die Richtung 10.000.
Echt? Okay, ist es gut, wenn so viele Leute das mitkriegen? Also, ihr schreibt natürlich dann auch nur das rein, was die Leute mitkriegen sollen, oder?
Also, das ist quasi das, wo wir ja.
Das ist unser Hauptorgan.
Unser Hauptorgan, kann man okay. so sagen.
Ja, gut, dann einfach anmelden und abonnieren, dann kann man da ein bisschen auf dem Laufenden bleiben, wenn einen das interessiert. Okay. Wie finanziert ihr eigentlich euer ganzes Zeug? Wir sitzen jetzt hier bei euch, total geile Räumlichkeiten, ihr macht einen abartigen Aufwand mit den Choreos und alles. Habt ihr da
einen Mitgliedsbeitrag
oder?
Bei den Choreos muss man natürlich sagen, dass es da den Club Nummer 12 gibt, der so eine Art Dachverband oder Interessensorganisation von Bayern-Fans ist, also wo jetzt nicht nur Ultras sind, sondern andere aktive Fans, andere Fans, die das einfach nur unterstützen wollen. Also das ist quasi auch so ein organisatorisches Dach, womit einfach diese Choreos gestemmt werden. Mhm. Also wenn wir jetzt gerade beim Internetadressen verbreiten sind, www.clubnummer12.org, da gibt es halt Infos über den Club Nummer 12 und da kann man sich auch gleich anmelden für nur 12 Euro im Jahr und unterstützt eben Projekte, die quasi für einzelne Gruppen oder Fanclubs zu groß wären. Also wie diese Choreos, wie Sonderflieger zu bestimmten Spielen oder auch regelmäßige Busfahrten. Mhm. Also das macht alles der Club Nummer 12, der da so auch immer auch Ansprechpartner für die Fans und eine Stimme der Fans nach außen ist. Und dem, wo wir uns als Teil von verstehen und das mit unterstützen. Aber das ist eben was jetzt über unseren Kreis weit hinausgeht. Mal so.
Ja, die haben ja auch wesentlich mehr Mitglieder, glaube ich. Aber hier eure Räumlichkeiten, die müsst ihr ja selber schon zahlen. Also, oder?
Die werden über Mitgliedsbeiträge von den Leuten finanziert.
Ah, okay. Auch eine Sache, auf die mich viele Leute angesprochen haben, ist das Kurt-Landauer-Turnier. Kannst du das mal erklären, was ihr da macht?
Also das Kurt-Landauer-Turnier wäre so ein Beispiel für unser politisches Engagement. Das haben wir 2006 das erste Mal ausgetragen. Das ist schon auch angelehnt. Wir waren ein Jahr früher das erste Mal in Hamburg von Ultra St. Pauli auf deren antirassistisches Einladungsturnier eingeladen. Das ist das Antira in Hamburg, was bei so antirassistischen Fangruppen europaweit eine Institution ist. Und wir haben halt das hat uns sehr inspiriert, sagen wir es mal so. Es ist vom Konzept ein bisschen was anderes, weil das nicht so sehr drauf ausgelegt ist, wirklich jetzt europaweit da Leute zu vernetzen in dem Ausmaß, sondern wir wollten schon unsere eigene Sache haben, wollten vor allem was für Bayern-Fans machen, aber haben halt auch Freunde von uns aus St. Pauli, aus Bochum oder aus Jena immer als Teams da. Und es soll halt einfach quasi so ein Wochenende, wo man zusammen Zeit verbringt, die Leute zelten dann da, wo man zusammen Fußball spielt, also Kurt-Landauer Turnier, ein Turnier ausgetragen, aber man muss dann eben auch inhaltlich Vorträge, Diskussionen, Workshops, Ähnliches gibt und wo man auch dann ein bisschen noch feiern kann zusammen. Okay. Das ist so ein bisschen so dieses Konzept dahinter, da nehmen zum Teil auch schon bis zu 700 Leute dann teil.
Ja,
auch.
Krass.
Und das ja, haben wir jetzt mal kurz überlegen, zum 8. Mal, glaube ich, ausgetragen jetzt dieses Jahr. Also es ist schon auch immer eine große organisatorische Arbeit, die irgendwie so dahinter steckt. So dann. Und das ist was auch offen ist. Also so, wir freuen uns da über Besucher. Also so richten auch immer eine Einladung an Bayern-Fanclubs oder Fangruppen, Freundeskreise, auch mit einer Mannschaft teilzunehmen oder mal vorbeizuschauen. Also es gibt auch sehr, sehr viele, die dann einfach mal einen Tag da vorbeischauen oder Nachmittag sich das mal anschauen, beim Fußball ein bisschen zuschauen, sich vielleicht in einen Vortrag mit reinsetzen. Also inhaltlich ist das wirklich auch top. Also so, da haben wir immer sehr interessante Geschichten irgendwie da vor Ort.
Ja.
Und
ja, ich glaube, das ist halt auch eine Sache, die kriegt der normale Fan, wenn er an Ultras Schickeria denkt, halt überhaupt nicht mit. Als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, da habt ihr auch erzählt, dass ihr gerade von der Besichtigung in einem KZ kommt. Da habe ich auch gedacht, was geht ab? Was machen die? Was betreibt ihr für einen Aufwand? Ich glaube, es war Buchenwald oder so, habt ihr da besichtigt, oder?
Ja, wir sind mit Fans. Wir sind ja mit, ich glaube, wir waren 25 oder 30. Leute aus der Kurve, vor allem Jugendliche, haben wir da eingeladen, in Zusammenarbeit mit dem Fanprojekt München und sind eben zu unseren Freunden in Jena gefahren und das war so ein bisschen dann Ausgangspunkt, um halt da ein bisschen sich Vorträge anzuhören über von einer thüringischen Landtagsabgeordneten, die in diesem Untersuchungsausschuss zu den ganzen NSU-Vorfällen drinnen ist. Also die hat einen Vortrag für uns gehalten dann in Jena am Abend und am nächsten Tag haben wir zusammen mit den Jenenser-Fans dann ein Spiel von Jena angeschaut und am Sonntag sind wir nach Buchenwald gefahren und haben das besichtigt.
Krass. Ist Jena so eine Fanfreundschaft zwischen euch oder
gibt's da
mehrere Vereine, zu denen ihr so eine Fanfreundschaft pflegt oder ist Jena da so der Hauptverein?
Nein, also wir haben mehrere Vereine, die so über die mehrere Fangruppen, mit denen wir Freundschaften pflegen, die sich so über die Zeit entwickelt haben. Und die ersten war relativ zeitgleich, war das einmal eine Freundschaft zu Ultra St. Pauli. Und die sind so, also na, und zu Bochum. Und die sind so ungefähr um 2003 rum beide entstanden. Also die Kontakte und haben sich eben seitdem immer weiterentwickelt. Und irgendwann wurden sie dann zur offiziellen Freundschaft. Das ist in Ultras-Kreisen, sage ich jetzt mal, bekommt es dann so einen offiziellen Status und dann bringt man dir eine kleine Zaunfahne immer mit, wenn man zu Gast ist und hängt die über die Fahne.
Man besucht sich dann auch irgendwie gegenseitig.
Ja, und so, also sehr viele. Also es sind sehr viele Leute von uns in Hamburg oder in Bochum oder in Jena. Also das wären so die drei Vereine, die so dann in Deutschland so zu nennen sind, mit denen wir halt Freundschaften haben und dann uns gegenseitig besuchen und dann auch nicht nur jetzt auf Spiele, sondern
aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es dann damals das Retterspiel für St. Pauli gab. Da habt ihr dann nicht irgendwie gesagt, komm, das muss sein, Verein macht das oder.
Also das war eine Zeit.
Gefreut?
Das war das zweite Retterspiel. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube.
Ich weiß auch nicht genau, wann das war.
Also
Weltpokalsieger, Besieger, Weltpokalsieg. Danach war das ja.
Genau. Also es war so, dass zu der Zeit hatten wir das erste Mal so einen Konflikt oder so eine Meinungsverschiedenheit mit den Offiziellen vom Verein. Mhm. Und damals wurden auch dann pauschal, ich glaube knapp 500 Leuten sogar die Jahreskarten gekündigt in der Sommerpause. Mhm. Und da gab es dann eben auch das erste Mal dann, dass man sich mit Presse auseinandersetzen musste und quasi dann die Presseerklärung jeweils von der Selbener Straße und von uns sich dann immer abgewechselt haben und man sich dann halt auf dem Weg dann leider auseinandersetzen musste und am Ende haben alle ihre Jahreskarten wiederbekommen und das war halt dann eben so, dass halt in diesem Ganzen, das nennen wir für uns so Sommertheater, so, das ist so ein bisschen so das geflügelte Wort irgendwie im so in unseren Kreisen und da war eben in dieser Zeit ist eben dieses Spiel, ist ein Freundschaftsspiel in Hamburg gefallen gegen St. Pauli und dann gab es Spruchbänder von Ultra St. Pauli für uns und das war so ein bisschen was, wo man sich dann danach ausgetauscht hat und eben diese Kontakte entstanden sind.
Ah, okay.
Also diese Freundschaft ist quasi aus der Solidarität uns gegenüber so entstanden.
Ah, cool. Ja, es ist ja eh was einem auch selbst als Fan dann so auffällt, wir kommen jetzt dann langsam zu dem großen Punkt, auch Südkurve, als ihr dann quasi ausgesperrt wart aus der Südkurve, gab es ja wirklich deutschlandweit von zig Ultragruppierungen so quasi Unterstützung. Das fand ich auch irgendwie cool. Ich meine, klar, die Farben sind anders, aber in der Sache geht ihr dann oft schon einen gemeinsamen Weg, so, oder? Also
es war jetzt nicht so, dass da irgendwas jetzt da irgendwer im Hintergrund die Fäden gezogen hat, sondern es ist halt eher so, dass viele Ultras sich halt sehr auch also so mit der Situation bei anderen Vereinen beschäftigen einfach. Also wenn am Montag, dann schaut man die Internetseiten von den anderen Gruppen durch und schaut so, was war da los, was haben die für eine Choreo gemacht, was haben die jetzt Besonderes auf die Beine gestellt und dann gibt es so bundesweite Hefte, wo eben halt dann Texte von den Gruppen auch erscheinen, wo man so die Gedanken der anderen Gruppen so ein bisschen nachvollziehen kann oder so mal anschauen, was denken die jetzt in Zwickau irgendwie über ein bestimmtes Thema so und dadurch entsteht dann schon oder ist dann schon so ein gewisses Interesse dafür da, was ist woanders los und es gibt eben dann auch so Bündnisse. Also es gibt einmal Pro Fans, das ist ein Bündnis, was sich auch so um 2002 rum, glaube also so ungefähr, gegründet hat. Da ging es damals um Anstoßzeiten. Also das war so mit das erste Mal, dass so Fans sich zusammengeschlossen haben, vereinsübergreifend, um halt für so Fan-Themen quasi dann Lobbyarbeit, Politik zu machen, Protestaktionen zu organisieren. Und diese Organisation besteht halt zum Beispiel bis heute und darüber gibt es dann halt schon einen Austausch, so was sind da gerade so die Probleme. So. Und insofern haben die Leute dann verfolgt, was ist da los. Viele haben vielleicht auch dann gesagt, okay, was beim FC Bayern, das ist jetzt eine spezielle Situation, weil der FC Bayern der FC Bayern ist. Aber es ist vielleicht, hat vielleicht auch so ein bisschen Vorbildcharakter. Mhm. Und vielleicht war das auch dann nochmal, also einmal gehört zu Ultras auch dazu, so ein bisschen Solidarität untereinander und wenn irgendwo was vorfällt, dann schaut man mal, ob man die mit einem Spruchband unterstützen kann. Aber hat sicher auch eine Rolle gespielt, dass die Leute gesagt haben, so das, was da jetzt gerade los ist, das könnte so ein bisschen...
Das könnte bei mir im Stadion auch bald so sein.
Irgendwann könnte es vielleicht auch mal anders so sein und vielleicht wird es dann auch nochmal ein Grund, warum dann auch Gruppen was gemacht haben.
Also würdest du sagen, grundsätzlich ist eher Solidarität zwischen den Ultragruppierungen oder es ist ja eigentlich schon so, dass es zwischen einigen zumindest eine krasse Rivalität gibt, oder? Also gerade auch sowas, kenne ich mich ja auch nicht so aus, mit Blockfahnen klauen und keine Ahnung, Schals abziehen und sowas. Kommt ja auch vor, oder?
Also, ja, kommt auch vor und ich würde es eher so sagen, dass so die Solidarität oder auch jetzt die ich sage jetzt mal, gemeinsame Interessen einzutreten, dann über der Rivalität steht. Okay. Und dass man dann eben sagt, okay, es muss halt möglich sein, auch wenn man den anderen jetzt nicht mag und am Spieltag es dann vielleicht dann da Stress gibt, dass man trotzdem sagt, wenn es jetzt um ein wichtiges Thema geht, was alle Fußballfans in Deutschland betrifft, dass man sich dann auch mal an einem spielfreien Wochenende auch in einem neutralen Ort an den Tisch setzen kann und sagen, okay, wir reden jetzt darüber, was können wir zusammen machen.
Ja. Da gab es doch sogar auch so eine Demo, irgendwo waren das, auch mit den Anstoßzeiten, glaube ich, da waren ja auch irgendwie Ultra-Gruppierungen aus dem ganzen Land da.
Ja, es gab schon mehrere Demos, ja. Die letzte war jetzt in Berlin.
Ach genau, die meine ich, ja.
Die war schon sehr eindrucksvoll und da waren also wirklich viele Fans, also viele verschiedene Gruppen und auch viele Fans so da. Mhm. Also.
Habt ihr so richtige Feindschaften zu bestimmten Gruppierungen oder würdest du sagen, sowas gibt es bei euch eher nicht?
Doch, also gibt es natürlich. Also so von meinem Verständnis ist das Ganze irgendwie...
Na gut, klar, ziemlich offensichtlich, aber kannst du ja trotzdem mal erklären, wer da so eure Rivalen sind.
Also da an erster Stelle würde ich jetzt mal Nürnberg und 60 nennen.
Mhm. Das hätte ich jetzt auch gedacht. Ja.
Weil einfach 60, der Lokalrivale, das ist klar irgendwie, da hat man halt dann auch in München halt dann immer so die Konflikte und eben auch einfach auch die Art und Weise, wie sich halt dieser andere Verein dann immer, wie man sich dann gern darstellt und da auch ein bisschen immer die Realität da besser verdreht. Und auf der anderen Seite halt dann so Nürnberg, das ist auch mal jetzt die Nähe und so Fan-Rivalitäten speisen sich auch oft aus Nähe, aus sportlichen Geschichten, aus der Vergangenheit, aber auch jetzt aus Rivalitäten von jetzt Fangenerationen früher oder eben dann halt bestimmte Konstellationen. Und das ist halt so, als halt die Schickeria entstanden ist und das Phänomen da in München immer mehr so um sich gegriffen hat, dann war zu der Zeit ist eben halt auch bei Nürnberg, so Ultras Nürnberg, gewachsen. Und deswegen war das so, dass man da dann jemanden hatte, mit dem man sich dann so messen konnte. Also am Anfang ist da dann viel über Spruchbänder und Choreografien gelaufen. Und daher ist es vielleicht dann bei den Ultras noch ein bisschen mehr als jetzt bei anderen Fans, weil das halt mit der Entstehung der Gruppe dann so quasi dann eine Rolle gespielt hat, weil dann zu der Zeit war dann auch gab es zwar noch ein paar Spiele gegen 60, aber irgendwann sind die dann auch in die zweite Liga abgestiegen und dann war einfach so dann halt Nürnberg da und präsenter so als Gegner, als Feind.
Ja. Und wie sieht es dann aus? Prügelt ihr euch dann oder versucht ihr euch irgendwas abzuziehen oder ist es tatsächlich eher so, dass man halt mit Gesängen oder mit Spruchbändern da was noch macht? Oder kann das schon auch vorkommen?
Ich würde sagen, das kann alles vorkommen.
Okay. Ist es dir schon öfter passiert oder?
Also mir persönlich ist es schon noch mal passiert, ja.
Okay. Krass. Und so, wenn du in München so rumläufst, wissen so Fans von 60 jetzt zum Beispiel, wer du bist und bist du schon mal angegangen worden oder so? Oder ist das eigentlich kein Problem?
Ja, München ist jetzt ja schon noch ein bisschen größer, sag ich mal so irgendwie. Aber es ist natürlich...
Also du könntest jetzt nicht... Na gut, du bist ja eigentlich oft in ihrem Gebiet, wenn du bei den Amateuren bist und so, oder?
Also ich persönlich bin da eigentlich... Nicht, das ist dann so. Ist jetzt wieder ein Fass, was man. Also ich bin da nicht so oft, also ich war jetzt lange nicht, sagen wir es mal so. Okay. Wäre jetzt wieder ein Fass, so quasi ein neues Fass, zu dem wir jetzt kommen könnten. Wir hatten da als Gruppe, das sehen wir jetzt inzwischen auch nicht mehr in demselben Maße, aber es gab vor ein paar Jahren so sehr eine Diskussion über Amateurteams in den höheren Ligen, so im Zusammenhang mit jetzt so Traditionsclubs, die quasi dann als auf, weil halt die Amateurvereine einfach bestimmte Vorteile haben. Aber das war so mit ein Grund, diese Diskussion an sich, dass wir da als Gruppe nicht präsent sind. Also so, dass da zum Beispiel keine Fahne hängt, was ja jetzt schon so einen, also so die Bayern-Fanszene geht ja da schon traditionell so hin und das ist ja schon so diese Geschichte zur zweiten Mannschaft zu gehen, das ist ja schon wo die Bayern-Fanszene sehr prägend war. Also überhaupt war die Fanszene in den 90ern sehr, hat eine große Vorbildfunktion gehabt in Deutschland. Also viele, viele Fanszenen, die jetzt vielleicht auch in der Zwischenzeit sehr gewachsen sind und auch größere, krassere Sachen machen als wir. Die haben in der Zeit viel nach München geschaut, was da zu der Zeit eben ging. Und die hatten schon so eine Vorreiterfunktion zu der Zeit. Und von daher ist es schon so ein, also auch in Hinsicht dahin zu gehen. Und von daher ist da schon eine gewisse Tradition so dahinter, sag ich mal. Wir persönlich haben uns eben so aufgrund von dieser Diskussion da jetzt nie so positioniert. Also es gehen dann Leute von uns dahin, wir sind da nicht präsent. Wir sehen es auch ein bisschen so, dass für uns ist es auch ein bisschen, ja, wir haben, es ist so wie zwei Spieler im Feld haben irgendwie so.
Okay, also, ihr konzentriert euch einfach auf die
erste Mannschaft. Wir konzentrieren uns auf die erste Mannschaft. Wir sagen halt auch, natürlich ist es schön, wenn man so auf so Dorfplätze fahren kann, wo man dann kein Stress, wo nicht die Leute stehen und dir sagen so, okay, deine Fahne ist 10 Zentimeter zu lang, du darfst damit nicht rein, oder also wo diese ganze Reglementierung nicht da ist. Aber das bringt es halt mit sich, Bayern-Fan zu sein, sage ich jetzt mal, und dafür haben wir europäische Auswärtsspiele und
das ist auch geil,
das haben andere Vereine nicht. Also so, das wäre so ein bisschen so, sich alles rausnehmen, was so geht, also so von unserem Verständnis. Wobei auch viele Leute von uns, um halt ehrlich zu sein, schon auch da mal hinfahren, wenn es sich noch so ausgeht.
Ja, klar.
Aber halt nicht mit der Konsequenz, dass sie so sagen, sie sind da immer da. Und ich würde auch sagen, diese Diskussion ist auch ein bisschen ausgelutscht und ich würde mich da nicht jetzt so krass positionieren. Mhm. Ich sag halt mal so, das ist halt jetzt unser Ding, nicht da zu sein, aber ich verstehe die Leute, die da hingehen und will da keine Gräben aufmachen. Ja. Also so, ich.
Aber du bist jetzt nicht total scharf aufs nächste Derby der Amateure gegen 60 zum Beispiel. Das ist dann nicht so wichtig wie das nächste Spiel der Profis.
Na gut, das ist natürlich ein Spiel gegen 60 so irgendwie und man sieht sich ja jetzt irgendwie mit den Profis nicht. Aber wenn jetzt irgendwie am Freitag nach Bamberg gefahren wird oder so, dann interessiert mich das jetzt halt nicht so irgendwie.
Okay.
Und aber ich akzeptiere, respektiere die Leute, die das da irgendwie machen und durchziehen.
Mhm.
Und so dieser ganz große ideologische Aspekt, der ist da auch irgendwo raus, weil ja auch jetzt bei den Vereinen, die so diese Kampagne aufgezogen haben, die haben die gehen ja dann selber eben wieder ein paar Ligen drunter irgendwie zu ihren Amateuren und das ist irgendwie alles, das Thema ist irgendwie durch, sag ich mal. Und wir haben halt da unsere Grundsätze und da steht es voll.
Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt dann langsam schon mal zum Hauptthema eigentlich der ganzen Folge. Ich weiß gar nicht, wo wir da ansetzen sollen. Also eine der Hauptthemen ist ja einfach auch die Stimmung in der Allianz Arena im Allgemeinen und auch die ganzen Probleme, die es jetzt halt eben gab in der Südkurve, dass ihr da teilweise nicht mehr reingekommen seid und diese ganze Sache, die jetzt läuft mit der freien Blockwahl. Kannst du das vielleicht für die Hörer, die das nicht so kennen, ein bisschen zusammenfassen, die Situation, um was es da überhaupt geht und was da so euer Anliegen ist insgesamt?
Also wenn man die Situation verstehen will, dann muss man da ganz weit ausholen.
Mach's, wenn du Lust hast.
Die Situation fängt, also so, die Ausgangslage für diese Situation ist, dass wir von dem Olympiastadion in dieses Stadion in Furtmanningen umgezogen sind.
Mhm.
Und der Vorstand damals die Idee hatte, wir schaffen zwei Kurven, weil das hat man dann irgendwo in Argentinien gesehen, dass es zwei fanatische Kurven irgendwo gibt und dass man das dann halt auch auf dem Reißbrett in München irgendwie plant.
Mhm.
Und das war so ein bisschen so das Problem, man hat halt nicht irgendwie so gehört, was sagen denn die Fans dazu, so wenn man dieses Stadion baut, sondern man hat halt irgendwie so gesagt, so, ja, man schaut schon, dass man da Kurven schafft, also man schaut schon nach den Interessen der Fans, aber eigentlich hat man nicht bis ins Detail irgendwie die Ahnung und macht dann eben solche Sachen, die halt einfach nicht so funktionieren. Also man kann jetzt nicht irgendwie Leute einfach aus einer Kurve auseinanderreißen und den einen Teil da und den anderen da und dann hat man plötzlich zwei Kurven. Also so funktioniert eine Fankurve nicht. Das ist
Kann das überhaupt funktionieren, zwei Kurven zu haben? Also wie soll man denn da, man es kann doch gar nicht richtig zusammen singen dann, oder?
Nein, zusammen singen ist sehr, sehr schwierig.
Totaler Schmarrn insgesamt,
also,
oder?
Also es gibt schon einige Vereine, wo es zwei Kurven gibt, aber die singen dann halt verschiedene Sachen.
Okay. Ja.
Und das kommt oft daher bei Vereinen, wo jetzt Fangruppen nicht miteinander auskommen, irgendwie in der Vergangenheit oder so. Also es gibt schon auch oder einfach, weil Gruppen sich einfach einen Platz gesucht haben, weil irgendwo schon eine etablierte Gruppe war.
Mhm.
Aber das sind dann halt alles immer Strukturen, die sich dann entwickeln
ja,
und aus sich selbst heraus. Und einfach irgendwie, wir packen die Leute in die eine Kurve und die in die andere. So funktioniert es halt leider nicht. Mhm. So irgendwie. Oder was heißt leider? Also das ist halt nicht der Kern von der Fankurve. So, das hat halt ein Eigenleben einfach. Und bestimmte Strukturen und Hierarchien.
Na, klar.
Und es ist relativ komplex. Jedenfalls, das ist halt die Ausgangslage. Dazu kommt dann, dass halt die Spiele von Bayern, gerade auch dann durch diesen Umzug in das neue Stadion, nochmal viel mehr gehypt worden sind und einfach viel mehr Leute da so ein Interesse dran hatten. Und zu dem Zeitpunkt, also so in die Südkurve, sind schon noch viele Leute so aus der Fanszene und auch aus der Schickeria gekommen, weil damals von so einer Kooperation, Club Nummer 12 und anderen Leuten und auch Schickeria, wurde damals eine Liste abgegeben mit Leuten, die halt quasi so zu diesem ganzen
Stimmungskern,
zu dieser Stimmungskern, zu der Szenerie so dazugehören.
Okay.
Das heißt, Zeitpunkt 2005, 2006, wieder so umgezogen worden ist, waren dann schon relativ viele Leute aus der Szene in diesem Block mit Jahreskarten. Dann ist es aber so, dass, jetzt kommen wir zu einem weiteren Phänomen, was so rund um Bayern ist, dass die Leute, die das auf eine extreme Art und Weise machen, also bei jedem Spiel sein zum Beispiel, dass es da schon eine hohe Fluktuation gibt.
Mhm.
Weil man, also bei anderen Vereinen, da hast du halt dann am Wochenende dein Spiel und dann auch mal eine Pause und du kommst dann halt dann auf deine, was weiß ich, 40 Spiele, 35 Spiele, weiß ich so.
Mhm. Mit DFB-Pokal.
Mit DFB-Pokal, alles, ja. Sagen wir mal 35 Spiele und dann bei unterklassigen Vereinen hast du dann vielleicht auch nicht mal so diese Entfernungen, die du fahren musst. Und als Bayern-Fan hast du halt über 50 Spiele so in einer Saison, wo wir weit kommen, über in allen Wettbewerben. Und hast dann halt diese europäischen Auswärtsspiele, wo du wirklich viele Kilometer runterreist. Mhm. Also wir sind in einem Jahr, wenn man die Kilometer zusammenrechnet, das war diese UEFA-Cup-Saison, da haben wir das mal gemacht, da sind wir einmal um die Welt gefahren. So.
Krass.
Und das machen halt viele Leute, machen das halt dann auf eine extreme Weise, dass sie sich selber die Ansprüche so setzen, ich muss jetzt dann immer präsent sein. Und das dann vielleicht auch auf eine ungesunde Art und Weise so betreiben. Und dann relativ schnell ausgebrannt sind oder eben das dann halt nicht mehr machen, wenn sich die Lebenssituation ändert und man dann vielleicht mit der Ausbildung fertig ist oder vielleicht eine Freundin hat, wo das dann ein bisschen ernster ist. Und das ist halt so ein Phänomen, was halt irgendwo bei Bayern also durch alle Fanschichten, also jetzt nicht nur bei den Ultras, sehr präsent ist.
Und dazu, da sprichst du dann von Jahren, also nach 2-3 Jahren sind die auf einmal wieder weg, es kommen neue und so ist ein ständiger Wandel da.
Genau.
Nicht, dass einer sagt, ich bin jetzt 10 Jahre immer dabei.
Also es gibt natürlich auch die Leute, die so den Kern, der halt dann irgendwie wirklich lange dabei ist. So. Und halt eben seit diesen 10 Jahren jetzt, wo es die Schickeria gibt, halt da ist. So. Aber es gibt halt auch sehr viele Leute, die man halt kommen und gehen sieht.
Mhm.
Und dazu kommen dann halt auch diese regelmäßig auftretenden größeren Meinungsverschiedenheiten mit jetzt Vereinsoffiziellen, wo es dann jetzt vielleicht dann auch wieder viele Stadionverbote gibt oder einen Haufen willkürlicher Anzeigen und das ist dann auch für viele Leute der Anlass oder der Grund dann eben zu sagen, ich beende jetzt so mein Fansein bei Bayern. So.
Das ist ja auch traurig eigentlich.
Ja, also man hat da viele Leute kommen und gehen gesehen in der Zeit und aufgrund von dieser Tatsache ist es halt so, dass halt da viel Fluktuation ist.
Mhm.
Gleichzeitig haben aber die Leute eine Jahreskarte beim FC Bayern, was ein sehr begehrtes Gut ist.
Ja.
Und die dann die 140 Euro kostet. Und dann, wenn ich mir die Karten jetzt so besorge, wenn ich sie überhaupt schaffe, dann rentiert sich das schon bei 2-3 Spielen da zu sein, diese Jahreskarte zu halten.
Ja, logisch, klar.
Und ansonsten gebe ich es vielleicht dann noch dem Nachbarn oder viele lassen es dann vielleicht auch verfallen oder was auch immer. Und aufgrund dessen gibt es halt keine Fluktuation mehr. Die jungen Leute, die dazukommen, haben gar keine Chance, eine Karte zu bekommen. Einige, die vielleicht zu dem Zeitpunkt, als der Umzug war, noch nicht so fest in der Szene drin waren, sind vielleicht in der Nordkurve gelandet, haben ihre Nordkurven-Jahreskarte. Sprich, sehr viele Leute aus dem Kern, dem Stimmungskern, haben keine Karte für den Block und hatten in der Vergangenheit keine Chance, eine zu bekommen.
Mhm.
Dadurch hat sich einfach eine Kultur irgendwie so eingeschlichen oder eingeführt, dass einfach die Leute, die halt anfeuern wollten und halt bei diesem Stimmungskern sein wollten, sich dann halt reingemogelt haben. Das sind dann quasi diese sogenannten Schmuggler, so, wenn man es besser böser sagen will. So.
Aber das war jetzt eigentlich gar nicht so krass. Die sind halt einfach mit ein paar Karten rausgegangen und haben die draußen denen
gegeben,
und dann sind die reingegangen. Das haben die doch auch alle gesehen, oder? Die Ordner und so. Das war denen ja klar wahrscheinlich, oder?
Also klar war es natürlich jedem immer, das Ausmaß ist ihnen vielleicht erst klar geworden, als sie es sich genauer angeschaut haben. Okay. Aber um mal ein bisschen über das Ausmaß zu reden, also es hat viele Leute halt betroffen, also so ich schätze, dass sich da auch mal bis zu 600 Leute reingeschmuggelt haben. Aber krass, man muss halt auf der anderen Seite sehen, dass von diesen Leuten, die da eine Jahreskarte haben, sehr, sehr viele Leute nur wenige Spiele kommen oder zum Teil auch, wenn sie kommen, an andere Plätze ins Stadion gehen. Also die sagen dann, ich habe jetzt halt diese Karte für 140 Euro im Jahr. Und in dem Stadion kann man sich so bewegen, dass ich mich dann vielleicht auch auf die Gegengrade im Mittelrang auf einen schönen Platz setzen kann. Und halt dann...
Klar, die Leute werden ja auch älter.
Die Leute werden älter so. Und warum sollen sie den Jahreskartenplatz tauschen und auf einmal fünfmal so viel zahlen? Das ist halt dieses Problem. Und also es ist ungefähr bei den meisten Spielen ist dieselbe Anzahl, wie sich reingeschmuggelt hat, überhaupt mal draußen geblieben. Das heißt, man hat jetzt nicht die Überfüllung in dem Sinne gehabt. So.
Dann hätte man es ja auch sofort gemerkt, wenn jetzt wirklich alles aus allen Nähten geplatzt wäre.
Ja, also es war jetzt in dem Sinne jetzt nicht zu keinem Zeitpunkt irgendwie problematisch. Die Situation war natürlich nicht gut, weil eben sie unkontrolliert so dann war. Also sie hätte problematisch werden können irgendwann.
War ja wenn auch sich das eigentlich weiter... für die Leute, die das machen, nicht cool, weil die immer unsicher waren eigentlich, konnten ja nicht, sich nicht darauf verlassen.
Dass es sind durchaus auch Leute mal erwischt worden und rausgeschmissen worden. Also es ist, war unterm Strich keine coole Situation, aber es war halt eine Situation, die sich halt aus den Begebenheiten halt einfach dann so ergeben hat, so, sagen wir es mal so. Und dann gab es die Geschichte, ich denke, da werden wir auch später noch drauf zu sprechen kommen, rund um die Manuel Neuer-Geschichte.
Ja, auf jeden Fall.
Das war so ein bisschen dann der Zeitpunkt, wo sich die Offiziellen sich das alles mal näher angeschaut haben und dann eben festgestellt haben, es gibt dieses Phänomen und zwar in einem größeren Stil, dass sich die Leute da reinschmuggeln, reinmogeln. Dadurch wurde das dann ein bisschen auch zum Druckmittel. Und das Thema ist in die Öffentlichkeit gekommen und damit haben sich dann auch mehr Leute und auch die Behörden dafür interessiert. Also das war dann, es hat dann beides so ein bisschen so dann da reingespielt. Also es war natürlich schon auch so, dass man gemerkt hat, dadurch kann man da ein bisschen Druck auf die ausbauen, ausüben. Und gleichzeitig, auch weil wir dann gesagt, wir haben halt dann das auch thematisiert und vielleicht dadurch auch dann auch mit Öffentlichkeit für was geschaffen, was halt so vorher so halt einfach gelaufen ist. Das Ganze ist 2 Jahre lang eher dann konfrontativ abgelaufen. Also man hat nicht wirklich die Möglichkeit gehabt, da an einer Lösung gemeinsam zu arbeiten, weil da nicht so das Interesse dran da war. Es gab schon auch von Fanseite Versuche, die Problematik zu lösen. Es gab da Vorschläge. Da ist man ein bisschen immer ins Leere gelaufen. Das ist ja auch bei der letzten Sendung thematisiert worden. Ich weiß nicht, ich will da jetzt auch nicht mich zu lange dran aufhalten, weil...
Das ist ja wichtig.
Weil, ja,
Leute also, interessiert es voll.
Das Entscheidende war halt dann, dieser Konflikt hat sich dann so sehr zugespitzt, dass eben halt die Drehkreuze gekommen sind, die dann dieses Schmuggeln so komplett unmöglich gemacht haben. Und dadurch dann Leute, die wirklich jahrelang, weil diese Praxis hat sich ja wirklich seit dem Umzug eigentlich so dann wie ein roter Faden da durchgezogen, die jahrelang einfach ein Teil von diesem Stimmungshaufen waren und jedes Spiel halt sich da für den Verein die Seele aus dem Hals geblärt haben und auswärts das auch gemacht haben und überall hingefahren sind, dass die halt quasi ausgesperrt waren. Und das war eben durch diese Fluktuation ein nicht unerheblicher Anteil von diesem Stimmungsblock. Und dadurch war das einfach dann, es war faktisch unmöglich, so dass so dann die Stimmung, diese Organisation der Stimmung so weiter aufrechtzuerhalten.
Und dann war auf einmal Ruhe.
Dann war Ruhe. Dann hat das Ganze auf einmal sehr weite Wellen geschlagen. Die Club Nummer 12, Schickeria, die aktive Szene, hat dann auch eben gesagt, dass man jetzt nicht nur weiter versucht, mit dem Verein zu reden, wo man ja jetzt 2 Jahre lang auf Granit irgendwie gebissen hat, sondern hat halt auch gesagt, wir wenden uns jetzt auch mal den Fanclubs zu, sagen auch, es war halt ein Fehler, das nicht früher zu machen, öffnen uns da massiv und suchen den Dialog mit anderen Fans.
Genau.
Und das hat auch sehr dazu geführt, dass wirklich viele Leute auch auf eine konstruktive und positive Art und Weise diesen Dialog dann aufgenommen haben und das auch positiv aufgenommen haben, dass wir das so diesen Weg gegangen sind. Und das alles zusammen, also so die schlechte Stimmung bei diesen ersten beiden Spielen, die breite Unterstützung dann von sehr, sehr vielen Fans, wahrscheinlich auch, dass innerhalb von dem Verein Leute gesagt haben, so geht's doch nicht weiter. So.
Ja.
Das hat dann dazu geführt, dass es da einen Kurswechsel gab und man jetzt wirklich sehr konstruktiv und sehr sachlich an diesen ganzen Thematiken zusammenarbeitet.
Mit dem Verein.
Also so,
wie sieht es aus, wenn ihr da zusammen dran arbeitet?
Also es schaut ganz anders aus, als es davor ausgeschaut hat. Weil davor wurde oft einfach bei irgendwelchen Vorschlägen dann einfach nur gesagt, das ist nicht möglich, da sagt das KVR nein. Und jetzt reden wir wirklich sachlich über die Gründe. Also jetzt kriegt man wirklich Argumente hin und man muss ja auch sagen, es gibt ja auch wirklich dann Grenzen, die dem Ganzen gesetzt sind.
Ja, logisch, klar.
Und es gibt wirklich Vorschriften, Auflagen und da redet man jetzt halt ehrlich drüber und offen und findet jetzt halt zusammen wirklich Lösungen, die Problematik halt jetzt sehr verbessert haben. Was man ja halt auch daran sieht, freie Blockwahl, Einlasskarten.
Die Einlasskarten waren ja auch so ein Ding von euch, oder? Also so wie ich das mitbekommen habe, dass ihr da euch total für stark gemacht habt für diese 200 Tauschkarten, die es da gibt.
Weil wir eben gesagt haben, es gibt aus diesem Stimmungsblock sehr, sehr viele Leute, die Nordkurven-Jahreskarten haben.
Das hätte ich ja nie gedacht, dass die es machen, muss ich ehrlich sagen. Also dass es sowas gibt wie freie Blockwahl, habe ich mir vorstellen können. Aber dass die das wirklich machen, dass man da die Karte tauschen kann, das finde ich schon echt bemerkenswert irgendwie.
Ich glaube, man hat halt auch, also das Spiel in Prag war, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger
Wahnsinn,
Punkt, wo man halt einfach wirklich gesehen hat, was so die Südkurve erreichen kann, leisten kann, wenn man halt gewisse Freiheiten hat und wenn alle an einem Strang ziehen.
Warum war das so geil, das Spiel in Prag?
Aufgrund von den Freiheiten, sage ich jetzt mal, die dann...
Weil ihr endlich mal wieder konntet und
einfach
alles geben konntet.
Weil wir konnten und es keine oder wenig Einschränkungen gab. Ich meine, das spielt ja alles damit rein. Also wenn du quasi da deinen Verein unterstützen magst, so die Kurve mit Fahnen schmücken willst und alles Mögliche. Und das war halt früher sehr oft auch so. Und das ist auch in anderen Stadien so. Das ist generell so... bisschen so die Kultur. Das wird halt alles als Problem wahrgenommen. Also Fahnen, Trommeln, das wird alles als Problem wahrgenommen. Und wenn man dann quasi, das sind dann immer die Fan-Privilegien. Aber also eigentlich kommen ja die Ultras, die organisierten Fans, die kommen ja mit diesen ganzen Dingen, Fahnen, Trommeln, weil sie ihren Verein unterstützen wollen.
Ja, klar.
Und nicht, weil aus Selbstzweck. Und das ist was einfach dann auch ein bisschen schon auch aufs Gemüt schlägt, so wenn man sich dann wie einen Verbrecher behandelt fühlt, wenn man wirklich dann auch mit Dingen konfrontiert ist, die man dann einfach nicht versteht.
Ja.
Also wenn ich dann da stehe und dann steht ein Ordner und sagt, deine Fahne ist 10 Zentimeter zu lang und du darfst die deswegen nicht reinnehmen. Oder wir verbieten dir das jetzt, weil uns gerade danach ist. Das ist schon was so diese Grundstimmung sehr trübt.
Ich check's auch nicht, weil ganz ehrlich, das ist ja eigentlich der Event-Charakter, den die Oberen immer wollen, oder? Du kannst es doch perfekt vermarkten, wenn da geile Stimmung ist im Stadion, wenn ihr Choreos macht zusammen, wenn ihr anfeuert. Das ist doch das, was auch die Normalo-Fans, die ins Stadion gehen, sehen wollen. Ich meine, die Idee ist ja, also so kommt es mir zumindest vor, dass man sich immer mehr den amerikanischen Sportarten auch so angleicht, dass so diese ganze Vermarktung ist, wie in der NBA und so. Und wenn ihr da abgeht auf den Rängen wie Sau, dann ist es doch eigentlich das, was man haben will, oder?
Man mag es haben, aber nicht mit dem kritischen Unterton. Und
gut.
Also ich
aber wenn alles okay ist, habt ihr doch keinen kritischen Unterton. Dann supportet ihr halt.
Ja.
Manchmal macht ihr halt das Maul auf, was dann einige vielleicht nicht verstehen, aber.
Also es geht ja dann immer nur darum, auch seine Meinung zu artikulieren.
Ja.
So. Was halt für uns gehört, das halt zu so einem pluralistischen, demokratischen Verständnis dazu, dass das halt auch möglich sein muss. Was halt, jetzt sind wir wieder von also ich denke halt, dass man das schon auch weiß. Also jetzt nicht nur, um jetzt irgendwie auch beim FC Bayern zu sein, sondern jetzt so, ich sag jetzt mal so in der Bundesliga, da weiß man schon, dass die Fankurven, wenn man jetzt so, die vergleichen sich ja dann gerne mit den anderen europäischen Ligen, dass das sowas wie ein Alleinstellungsmerkmal ist. Weil man in anderen Ligen, wir waren vorher bei Italien, wo es einen Haufen Gesetze gibt, die da viel verbieten und viel einschränken. In Spanien sind es vor allem die Eintrittspreise, die da viel kaputt gemacht haben. In England ist das ähnlich. Das ist die Bundesliga, wenn dann immer von dem Boom der Bundesliga die Rede ist, dann haben die Fankurven da schon ihren Anteil dran. Und das weiß man schon, also denke ich so.
Ja, glaube ich auch.
In den Chefetagen so.
Ja. Ja gut, dann komm mal, du hast es schon gesagt, wieder zurück zum Thema. Und dann nach dem Spiel in Prag, das war halt so ein bisschen der Startschuss, dass sich da was tut und dass die gesehen haben, was möglich ist. Und jetzt läuft ja diese freie Blockwahl erstmal noch bis Weihnachten und dann wird weitergeschaut. An was arbeitet ihr jetzt da gerade dann zusammen mit dem Verein? Kann man da schon irgendwas sagen? Oder was sind eure Wünsche noch für diese ganze Sache, wie es weitergehen soll?
Also ich sag immer, das sind halt Vorschläge von Leuten, die sich halt auskennen, die schon viel rumgekommen sind, die andere Stadien sehen und zum Beispiel auch bei unseren Freunden, wenn wir dann in Hamburg sind, dann sehen wir, oder in Bochum, in Jena, das ist natürlich nicht alles vergleichbar, aber man sieht halt, wie die Dinge anderswo laufen und deswegen hat man halt dann schon auch eine gewisse Expertise. Also ich kann jetzt nichts zu wenig zu irgendwelchen Fluchtwegen oder gesetzlichen Bestimmungen sagen. Ich muss sagen wenig, weil mittlerweile kann ich das ja schon fast, weil man sich so viel damit jetzt beschäftigt hat in den letzten 2 Jahren. Aber natürlich weiß dann ein Profi noch mehr und deswegen sagen wir ja auch, wir gehen jetzt ja nicht hin und sagen, wir haben ja die und die Forderungen und wir wollen, dass das 1:1 so umgesetzt wird, sondern wir sehen natürlich auch, dass man dann sich mit verschiedenen Interessen dann zusammensetzen muss und dass es da auch Grenzen gibt und dass es dann einfach sachlich einfach um Sachen halt gehen muss. So. Und das ist halt der große Unterschied zu davor, dass das halt jetzt einfach gegeben ist, momentan.
Mit wem sprecht ihr da?
Oder? Viel jetzt mit der Fanbetreuung.
Okay.
Also die Fanbetreuung war ja sehr in der Zeit, wie der Professor Salewski sehr präsent war, war ja eigentlich schon fast der Professor Salewski als externer Berater derjenige, der da gesprochen hat. Also auch so und so, ja, auch dann sehr präsent war und inzwischen ist eigentlich mehr die Fanbetreuung wieder mehr in den Fokus gerutscht.
So Andi Brück und solche Leute, oder wer ist das dann?
Ja, auch Raimund Aumann und Markus Meindl. Und ich sag mal, die haben jetzt auch wieder innerhalb von dem Verein so von meinem Eindruck her an Bedeutung gewonnen.
Oh, okay, das kann ja schon mal nicht schlecht sein.
Und da haben wir auch schon immer früher unsere Meinungsverschiedenheiten gehabt, aber man kennt sich halt und man weiß halt dann, wenn man miteinander spricht, wie man das einordnen muss. Mhm. Und das ist halt dann nicht der Professor Salewski, der dann mit seinem Masterplan da rangeht und eigentlich gar keine, total fachfremd ist und gar keine Vorstellung irgendwo so davon hat, sondern dann nur seine Zahlen und sein wissenschaftliches Herangehen. Mhm. Ja. Oder seine betriebswirtschaftlichen Beraterfähigkeiten, wie auch immer die sein mögen. So. Also das ist halt so der Unterschied. Und wir haben halt immer gesagt, dass es halt wichtig ist, um halt diese Fokussierung auf diesen Mittelblock quasi aufzulösen, dass man die Nachbarblöcke aufwertet, dass man da auch Stehplätze schafft, dass der Zaun runterkommt quasi auf die, also der Zaun zwischen diesen Blöcken, der ist gesetzlich vorgeschrieben. Mhm. Das ist Versammlungsstättenrecht.
War der nicht schon mal irgendwann weg?
Der war nicht komplett weg, der ist dann immer auf 1,10 Meter. Mhm. Und das ist auch quasi das, was wir vorschlagen. So. Okay. Wir wissen, dass der nicht komplett weg kann. Mhm. Das sind einfach Gesetze, einen Versammlungsstättenverordnung, einen Stehplatzblock mit einer bestimmten Größe muss einfach dann da durch den Zaun von dem nächsten abgetrennt sein. Aber so einen 1,10 Meter Zaun würde mit einer Sondergenehmigung von den Behörden eben auch diese Auflagen erfüllen. Und da wird gerade dran gearbeitet, da wird gerade mit den Behörden geredet, dass das halt passiert. Und dazu gehört dann halt eben auch, dass halt die Fans sich drüber auseinandersetzen, ob man es da will und schafft, eine Selbstregulierung einzuführen. Dass man eben sagt, man steigt halt nicht drüber. Also du hast ja schon gesagt, der war schon mal drunten. Zu dem Zeitpunkt gab es allerdings die freie Blockwahl noch nicht. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Einlasskarten. Und damit war das für manche der einzige Weg, in diesen Block zu kommen. Jetzt ist es ja so, dass es einfach nur eine Frage von Engagement ist, früher da zu sein, um in den Block zu kommen. Und von daher sag jetzt ich persönlich, dass ich schon sage, wenn die Kurve als Gesamtes den Vorteil aus dieser Geschichte hat, dass dieser Zaun nicht mehr die Kurve zerschneidet und auch die Stimmung zerschneidet. Also man merkt ja schon, das ist dann was, wo dann die Stimmung aufhört.
Und du glaubst, das würde so viel ausmachen, wenn der Zaun weg ist, dass die Stimmung wirklich besser wäre, auch wenn da noch Sitzplätze sind?
Ich glaube schon, dass das auch ein Schritt ist. Also wir reden immer jetzt von Schritten und ich glaube, die Schritte, die wir gemacht haben, die sind schon auch sichtbar. Also man merkt, glaube ich, schon einen Unterschied zu davor.
Auf jeden Fall,
Von daher sage ich, ich halte es für den richtigen Weg, diese Schritte alle zu gehen. Aber dazu gehört dann eben auch halt eine Diskussion innerhalb der Fans, ob man jetzt dann über den Zaun steigt oder nicht. Und das ist jetzt keine einfache Diskussion, weil ich bin jetzt schon jemand, der sagt, eine Kurve muss in der Lage sein, eine Selbstregulierung durchzuführen. Aber eine Kurve ist auch schon was ein bisschen, wo auch gewisse Unangepasstheit dazugehört und ein gewisses Rebellentum und also das ist halt schon auch irgendwo ein Ort, wo halt Freiheit ein wichtiger Begriff ist, so sagen wir es mal so. Also so jetzt theoretisch gesprochen, so abstrakt gesprochen. Von daher ist das so ein bisschen so die Frage. Also für mich ist es jetzt zum Beispiel jetzt nicht vorstellbar, dass ich jetzt als Fan sage, da steigt jetzt jemand über den Zaun und dann gehe ich hin und sage dem Ordner, hey, der ist gerade über den Zaun gestiegen. Also aber das ist für mich eigentlich schon ein Tabu.
Bitte macht es nicht, wir kriegen sonst ein Problem.
Ich will eigentlich, dass die Fans, also meine persönliche Meinung, ich spreche jetzt da auch nicht für die Gruppe, ist eigentlich, dass ich schon sage, die Fans als Ganzes sollten schon das Verständnis haben, die Kurve profitiert davon, wenn dieser Zaun weg ist. Und wenn ich dann mal das verballer, rechtzeitig da zu sein, um in den Mittelblock zu kommen, dann stelle ich mich dann halt auf die Seite, weil die organisierten Gruppen wollen auch probieren, die Stimmung über diese Blöcke hinauszutragen. Also es gab jetzt schon bei den letzten Spielen da viel Absprachen zwischen Fangruppen, die sich jetzt da auch angesiedelt haben. Es gibt jetzt auch Vorsänger, die wir in Richtung der Zäune positionieren, damit dann das auch synchron eben passiert und dann nicht in Kanon gesungen wird.
Die Alarmstufe Rot hat da, glaube ich, auch sowas rausgehauen, dass die jetzt im Block 114 irgendwie stehen oder so. Genau. Ich habe auch vor kurzem gelesen.
Ja.
Also 111 und 114 wollt ihr beide integrieren.
Wollen wir beide integrieren. Wir wollen das auch. Wir wollen da niemanden auf den Schlips treten, der da schon steht. Wir suchen da den Dialog. Aber wir wollen eigentlich eine Kurve von Eckfahne zu Eckfahne quasi.
Geil. Also ihr wollt auch nicht nach oben gehen, sondern in die Breite jetzt erstmal, weil es ist noch schwieriger wahrscheinlich nach oben zu gehen, oder?
Du redest jetzt vom Mittelrang.
Ja, vom Block drüber, ja. Das geht gar nicht dann wahrscheinlich, oder?
Also Stehplätze gehen da oben nicht. Das ist auch eine Bauvorschrift, soweit ich weiß, dass eben die Steigung zu groß ist.
Okay.
Dieses Thema mit den Bauvorschriften, das ist wirklich sehr komplex und das hängt auch immer sehr von den lokalen Behörden ab. Da ist schon viel Interpretationsspielraum, sagen wir es mal so. Aber München sind halt dann auch die Behörden.
Na ja, klar.
Also das ist nicht denkbar, dass man da Stehplätze schafft. Oder das ist halt mein aktueller Stand, sagen wir es mal so.
Glaubst du denn, es gibt eine Chance, dass es 111 und 114 zu reinen Stehplatzblöcken werden? Oder ist
also wir sind mit diesem Thema ja eben jetzt halt in diesen Gesprächen und da hat sich jetzt halt dann rausgestellt, dass es schon dann einen Haufen Fragen gibt, die man jetzt nicht in der Winterpause, sage ich mal, klären kann. Also das ist schon ein Thema, wo man auch viele Interessen berührt, wo ich sage jetzt mal, wo man jetzt einfach mal hinter den Kulissen viele Gespräche führen muss, mhm. viel dafür werben muss und wo auch viele Fragen geklärt werden müssen, die jetzt einfach dauern. Also das ist jetzt nichts, was man jetzt, wo man das jetzt sofort bekommen wird, aber das ist schon das längerfristige Ziel, wo wir sagen,
okay.
Wir wollen nicht mehr in dem kleinsten Stehplatzblock der Liga stehen.
Ja.
Wir wollen dafür, aber wir wollen halt da auch Überzeugungsarbeit leisten. Also wenn wir uns jetzt hinstellen als die Schickeria mit den 130 Mitgliedern und zu sagen, wir stellen jetzt da eine Forderung auf, das ist halt jetzt nicht der Weg, der irgendwie zielführend ist, sondern man muss da viel Gespräche führen.
Aber es könnte schon sein, dass es in 2 Jahren irgendwann mal sowas gibt. Also die sagen nicht kategorisch, niemals, keine Chance.
Nee,
vom FC Bayern.
Wir reden da, es gibt vielleicht auch Leute im Verein, die das jetzt nicht wollen, das weiß ich nicht. Wir haben mit Leuten schon gesprochen und die halten das jetzt, schätzen das so ein, dass es jetzt kein Ding der Unmöglichkeit ist.
Okay.
Aber da jetzt irgendwie jetzt sich morgen was zu versprechen, das ist jetzt halt zu früh. Und ich denke, da braucht man halt, wie gesagt, man muss da viele, viele Gespräche, das ist jetzt ein Thema, was hier viele Fans betrifft. Was viele Genehmigungen betrifft, was die Entscheidungsträger im Verein betrifft, also so, das ist ein großes Thema, was man langfristig angehen muss.
Okay, aber eigentlich ist es gerade jetzt die Beziehung Club und euch wieder besser geworden jetzt, so kann man sagen, oder? Ihr fühlt euch jetzt wieder mehr gehört.
Wir fühlen uns vor, also so ich würde sagen, es geht vor allem auch um die Art und Weise, wie da gesprochen wird. Und das ist halt jetzt wieder sehr sachlich und konstruktiv. Und das ist eigentlich eine 180-Grad-Wendung zu dem, wie es halt war.
Nervt dich das eigentlich, dass du dich mit solchen Themen beschäftigen müsstest? Hättest du es lieber so, alles ist ganz okay und du musst dich mit sowas überhaupt nicht beschäftigen oder macht das Spaß? Mit diesen ganzen
Nerven würde ich nicht sagen, aber eigentlich wäre ich schon am liebsten einfach in Anführungszeichen jetzt nur Fan.
Mhm.
Wobei ich sage, es wird immer irgendwas geben, mit dem man sich beschäftigen muss, irgendwie so. Aber am liebsten wäre ich schon einfach nur Fan, ja.
Und was wäre jetzt deine Wunschvorstellung, wenn du dir was wünschen dürftest? Wie soll die Kurve in München jetzt aussehen?
So, also,
zack.
Also wenn man jetzt wirklich so
träum mal. Sag uns mal was du willst.
Also ich hätte schon also das ist natürlich sehr hypothetisch, so, wenn man jetzt halt so sagt, das Stadion wäre vielleicht dann schon so anders gebaut worden, ist natürlich hier klar, dass niemand wird dieses Stadion umbauen. So.
Ja.
Aber wenn du jetzt von meinen Wünschen redest, so, dass man da halt eine Kurve hat, die halt alle Leute umfasst hätte, die halt im Olympiastadion in der Kurve standen und eben halt auch da die Möglichkeit eben für neue, junge Leute reinzukommen, so. Und wenn man da so eine Stehplatzkurve hätte, das wäre schon, also wenn du jetzt von Wünschen redest, das wäre das schon.
Okay, und gibt es irgendwas, ich kenne mich da auch nicht so aus, wollt ihr gern irgendeine Megafonanlage noch haben oder reicht es so, wie ihr das habt? Weil viele andere Vereine haben ja dann auch so Lautsprecher und sowas aufgebaut oder wollt ihr, dass die Netze noch weg sind? Irgendwas, gibt es da noch irgendwas, was für euch wichtig wäre als Fans oder ist das eigentlich ganz okay?
Also ich denke mal jetzt so in der Situation, in der wir jetzt sind, es ist halt wichtig, sich so auf die entscheidenden Dinge zu konzentrieren.
Das sind eher so Kleinigkeiten.
Und weil also so, es ist jetzt, also so im Moment tut sich gerade viel, es wird wirklich sich sehr vernünftig miteinander auseinandergesetzt und ich denke, es ist jetzt wichtig, sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Aber wenn die Sachen, die du jetzt angesprochen hast, das Fangnetz wäre natürlich schön, wenn das nicht da wäre. So. Mikrofonanlage, ich persönlich sage, dass eine Mikrofonanlage, also eigentlich, wenn man eine richtig gute Kurve werden will, bräuchte man das schon, weil man einfach über diese ganze Breite das nicht anders organisiert kriegt, dass die Leute jetzt total synchron dann so singen und also so die Kurven in Deutschland, die richtig gut sind, so, die haben alle eine Mikrofonanlage. Ich weiß, dass das aber auch schon ein Thema ist, was jetzt da ein bisschen auch polarisiert.
Und viele wollen das auch nicht, gell?
Also ich weiß jetzt nicht, wie viele
das sind. Mir hat einer gesagt, das nervt so, wenn man das dann halt so über die Megafone hört oder irgendwie so. Auch einer von euch, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber.
Also es gibt schon auch bei uns Leute, die das nicht so sehen. Aber ich glaube, also bei uns ist es schon, wäre halt schon die Mehrheit damit glücklich so. Aber ich, sowas wird jetzt nicht Sinn machen, gegen den Willen von jetzt den Leuten in der Kurve das zu machen. Von daher ist das jetzt im Moment kein Thema und ich glaube, also so, wenn man das jetzt rein sachlich betrachten würde, würde ich sagen, das wäre wichtig für die Stimmung. Okay. Um jetzt wirklich so, wenn man jetzt sich so Kurven wie Frankfurt anschaut, die halt wirklich so, so das Nonplusultra, also sind irgendwie so mal stärker, mal schwächer, aber schon einfach so, das ist halt einfach eine Kurve, wo ich so aufschaue, so irgendwie, oder vielleicht auch Dresden, so, die haben das alle, so irgendwie, und so funktioniert es da.
Ja, also Frankfurt ist auch mal so ein Beispiel, was mir da so auffällt, oder auch, keine Ahnung, auch Dortmund, die gelbe Wand. Wäre sowas überhaupt von der Manpower in München möglich? Ich habe auch mal so das Gefühl, in München gibt es gar nicht so viele, die so Fan sein leben würden, wie jetzt in Frankfurt oder Dortmund. Oder ist es jetzt falscher Eindruck von mir?
Ja, also kann man eigentlich schon so sagen. Ja, wobei ich auch denke, wenn es jetzt diese Möglichkeit gibt, für junge Leute so die Karten zu bekommen, dann ändert sich das vielleicht. Also so, es gibt schon jetzt noch das Potenzial, dass das wächst. Aber jetzt nur, wenn wir jetzt morgen eine Mikrofonanlage hinstellen würden, hätten wir jetzt nicht eine Kurve wie in Frankfurt. Also es ist natürlich schon so, dass es da unterschiedliche Arten gibt, so sein Fansein auszuleben. Und ich sag halt auch, also es kommt ja so oft so rüber, als wären wir jetzt welche, die sich so als die besseren Fans halt so fühlen würden. Ich sag halt schon immer, es gibt halt verschiedene Arten, so sein Fanleben auszuleben. Und ich habe großen Respekt vor Leuten, die wirklich lange Zeit den Verein begleiten und dann vielleicht halt trotzdem halt jetzt nicht 90 Minuten da singen, sondern vielleicht irgendwo auf der Haupttribüne, auf der Gegengrade, im Oberrang irgendwo sitzen. So, da vor Leuten habe ich schon viel Respekt und ich akzeptiere auch Fans, die halt einfach so sagen, sie setzen sich dann in einen Fanclub-Bus, fahren... Also ich finde das, ich meine es ganz ernst, ich habe da gar nichts dagegen so irgendwie, das gehört für mich so genauso dazu, das ist ja, genauso Akzeptanz so, die dann sagen, sie sitzen halt auf der Gegengrade und schauen da das Spiel. Das ist natürlich eine komplett andere Welt, also so, die erleben so einen Spieltag komplett anders als jetzt jemand von uns. So. Aber das gehört halt beides dazu und es ist jetzt auch interessant, wir sind im Moment auch auf so Fanclub-Treffen unterwegs, das ist schon auch interessant, so dann mal so in diese Welt so reinzuschauen und ich denke mal, unsere Welt ist für die Leute auch, oder zumindest das, was dann nach außen kommt, ist dann auf jeden Fall auch interessant. Ich sage immer so, es hat halt alles so seine Berechtigung und man muss Akzeptanz und Respekt voreinander haben, aber Respekt bedeutet halt für mich auch schon, dass man schon auch so sagt, man respektiert auch jetzt die Ultras für das, was sie da machen, weil die sind diejenigen, die ja die Stimmung da irgendwie so reinbringen und versteht dann halt auch, dass die halt dann vielleicht andere Bedürfnisse haben, andere Dinge brauchen, so irgendwie, dass die dann vielleicht genehmigt kriegen, eine Trommel da mit reinzunehmen und wer anders vielleicht nicht, nur mal jetzt als Beispiel, so irgendwie. Und dass halt dann nicht jeder eine Trommel da reinschleppt, so irgendwie. Also, dass man halt dann so Sachen muss man halt schon akzeptieren und das hat jetzt nichts für mich damit zu tun, dass ich mich jetzt als ein besserer Fan fühle, sondern das ist halt einfach, das bringt es halt einfach mit sich, wie wir das leben, was wir da machen, was wir da auch irgendwie einbringen und leisten irgendwie. Also wir kommen wirklich von einem Thema ins nächste.
Das ist so viel. Ich hoffe, du hast noch ein bisschen Zeit und Lust, weil es ist echt total cool. Du hattest da
Ich habe ja selber noch vorher einen Gedanken gehabt, den ich sagen wollte.
Schieß los, wenn er dir noch einfällt.
Also wir waren bei dem Thema, ob das wachsen kann.
Genau. Und ob sowas wie in Frankfurt hier möglich wäre von den Leuten her.
Also ich sage mal, der FC Bayern hat jetzt an sich so, das sieht man ja auch auswärts. Also so das Publikum auswärts ist sehr oft ein anderes als daheim. Und ich sage jetzt mal, das Potenzial an sich ist schon nochmal größer und das kann auch wachsen. So. Und für mich ist auch eigentlich eine Kurve der Ort, wo halt quasi die Leute dann so sind, die das so dann auch leben, die dann so auch so sagen, okay, da werden halt Fahnen geschwenkt, so werde ich halt dann aufgefordert zu singen, so wenn ich da direkt in der Mitte von der Kurve stehe, so irgendwie, das ist halt so, das ist dann nicht, dass sich ein besser fühlen, sondern das ist einfach dann halt einen Respekt auch vor der Art von Fansein, so die wir haben, dass du halt dann so sagst, vielleicht, ich stell mich jetzt nicht in die Mitte von der Kurve stehe mit verschränkten Armen da und so. Also, dass man, dass halt schon auch so ein Verständnis da ist und dass dann halt klar ist, die Kurve ist halt dann so ein Ort, so irgendwie, wo das halt dazugehört.
Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans.